Servus bei Bayern Absolut, ich bin der Mani. Liebe Zuhörer, der letzte Kronprinz Bayerns, der Ruprecht, hat eine beachtliche militärische Karriere hingelegt. Dabei hat er aber auch immer auf die Zivilbevölkerung ein Auge gehabt. Und das ist ihm dann beinahe sogar mal zum Verhängnis geworden. Ich freue mich jetzt drauf, sein Leben genauer anzuschauen und auf einen Ratsch mit dem Sigi. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anhören. Servus, grüß dich, Sigi, habe ich dir.
Grüß dich, Mani.
Der letzte bayerische Kronprinz. Ach, das hört sich ja fast schon ein bisschen wehmütig an.
Ja, das stimmt, weil wir alle über die Wittelsbacher reden und ja. Heute auch wieder mal Ehre, wie ihm Ehre gebührt.
Ehre, wie ihm Ehre gebührt, immer wieder. Was wir wahrscheinlich in der Folge sehen werden, er hat ja einen ganz einen großen militärischen Anteil gehabt in seinem Leben und er war sehr erfolgreich als Militär, aber was schön war, dass er sie nicht rein drum interessiert hat, was militärisch erfolgreich ist, sondern auch immer auf die Bevölkerung geschaut hat und schon darauf einwirken wollte, dass nach dem Krieg, dass man sie nur in die Augen schauen kann.
So schaut es aus. Und, also irgendwie vernünftig miteinander reden, das also war halt das wichtig.
War fast schon so, was man sagt, eigentlich ein idealtypischer Militär, von unten bis nach oben gedient und gleichzeitig dann aber vielleicht auch der andere Song so ein Humanist, also die Menschen zugewandt irgendwo, dass der Mensch nicht wurscht ist, so wie das haben wir ja gehabt bei früheren Herrschern, da wo der Mensch ein Material war im Krieg. Und da hat er schon geschaut, dass, ja, wie soll ich sagen, dass die Leute ein bisschen besser geht. Ich meine, Krieg ist immer schlimm, gell? Und
ja, weil du jetzt sagst, ein Humanist. Ja, ich meine, der hat ja humanistische Ausbildung gemacht.
Hat er gehabt, oder was?
Okay. Hat er gehabt, und zwar, er war ja der erste Wittelsbacher, der quasi eine normale privatschulische Ausbildung gemacht hat.
Du meinst, der öffentliche Schulbesuch?
Ja, genau. In Schwabing war er.
Aufs Gymnasium ist er gegangen, gell?
Aufs Gymnasium ist er gegangen, und zwar ins Maximilian-Gymnasium.
Maximilians-Gymnasium. Schwabing. Ja, der erste, gell?
Der erste.
Und ganz überraschend, der hat ja noch irgendwas gemacht, auf das, wo, wenn du die Leute roden lassen darfst, dann würden sie nie draufkommen, was der noch für Ausbildung gemacht hat.
So wie viele andere Wittelsbacher auch, war er verpflichtet, dass er eine berufliche Ausbildung macht, und zwar als Zimmerer.
Zimmerer.
Also das hast du rausgekommen, aber er wollte Zimmerer werden.
Er wollte Zimmerer. Ja, ist ein super Handwerk.
Absolut. Wenn jetzt da im Dachstuhl in der Residenz was hier ist, dann kannst du selber Hand anlegen.
Ja, oder er weiß zumindest, was los ist und macht's, lass sich nicht ein A für O Form machen, oder wie war das, ein O für U?
Ich glaube, dass das auch ganz gut hilft, an der Basis zu bleiben. Weißt, wenn's ja, was, wenn's ja. Du am Handwerk was lernst, dann kommst du auch mit entsprechende Handwerker und andere Gesellen zusammen und da kriegst du von der Basis was mit. Also weißt, das ist nicht nur abgehoben.
Ja.
Sondern was zum Anklangen.
Ich glaube auch, und vor allem, stell dir vor, ich meine, er war ja Militär, da käme er nur auf seine Laufbahn, aber der ist von unten, natürlich war er nie ganz unten, weil der hat ja schon gleich die Offizierslaufbahn eingeschlagen, aber er ist trotzdem vom niedrigsten Rang ist er nach ganz oben gestiegen. Und so normale, wie es ja oft ist, das ist in den Firmen so, das ist in der Bundeswehr so, die Studierten oder die Gescheiten oder sonstiges. Aber wenn einer daherkommt, der, wo selber einen Zimmerer gelernt hat, der, wo weiß, was arbeiten ist, jetzt einmal so salopp gesagt, vor dem hast du ein bisschen eher einen Respekt, wenn du im Mannschaftsgrad bist,
als
wenn du genau. Sagst, ach, das ist nur so ein Adelsbürscherl, der, wo nur wegen dem Adel sei hingekommen ist, oder?
Genau, aber wenn einmal was ist zum Hieklanger, und das hast du halt beim Militär ja auch, weil das ist ja nichts anderes, sage ich, in den unteren Dienstgraden wie THW oder Feuerwehr. Weil du musst ja auch ein Lager bauen und was weiß ich was, Gräben ausheben und solche Sachen oder Biwakbau. Also schon auch handwerklich. Und wenn du das gelernt hast, dann ist das nicht verkehrt.
Du, und jetzt lass uns gleich mal in seine Familie ganz kurz reingehen, wer seine Eltern sind und wo er herkommt.
Aus Minger.
Aus Minger.
Und der Vater ist,
er ist in Minger geboren. Gell?
Genau, und der letzte Kini in Bayern.
Er ist 1869 geboren, unser Ruprecht, und sein Vater war wer?
König Ludwig III.
Ludwig III. Warum, kann man das vielleicht schon vorwegnehmen, warum war er der letzte Kini?
Weil hiernach dann mit der Monarchie vorbei war.
Ja, nach dem Ersten Weltkrieg haben sie die Revolution gemacht.
Revolution haben sie gehabt und dann war das vorbei.
Der Kini ist abgesetzt. Und dadurch, und deswegen war er jetzt der letzte Kronprinz, weil er ja quasi Anwärter auf den Thron gewesen war.
Genau, aber da ist halt der Krieg dann oder die Revolution vor.
Ist dazwischen.
Genau, ist dazwischen gekommen, ja. Und dann war halt dann nichts mehr, ja, mit Königtum.
Da war nichts mehr mit Königtum. Er war der älteste Sohn und seine Mutter war die
Maria Theresia von
Österreich-Este.
Genau.
Eine Habsburgerin auch. Und die war ja sehr fleißig mit ihrem Mann. Die haben nämlich 13 Kinder gemacht, gell? Mhm. Also er hat 12 Geschwister hat er dann gehabt.
Ich habe letztens von jemandem gehört, wenn man Zeit hat, dann geht das auch.
Ach so, ja.
Mhm. Aber entsprechend Zeit, Pulver oder? Brauchst du, glaube ich,
auch. So brauchst du
auch. Ja. Und Räumlichkeiten, aber die haben es auch gehabt. Also eigentlich alles
perfekt. Räumlichkeiten, ja. Wo es alles zusammenpasst. Ja. Also anscheinend hat er alles zusammenpasst. Er selber war annähernd so fleißig mit den Kindern, aber da kommen wir vielleicht ein bisschen später dazu. Er ist mit 7 Jahren zu einem Freiherrn von Kreuzer gekommen, gell?
Habe ich gelesen, ich habe gar nicht gewusst, was der hat gemacht hat. Also warum ist das ein Privater, den sie angestellt haben, oder gehört der auch zur Familie?
Du, der glaube ich gehört nicht zur Familie, aber wie es so oft ist, die haben ja Ausbilder oder Lehrer für die Kinder schon früh organisiert und das waren ja oft bei, nur in der Königszeit, bei den Kurfürsten auf alle Fälle, aber bei der Königszeit auch noch, waren ja noch viele Jesuiten da, gell? Mhm. Und dann ist es weiter über, ist es eigentlich, hat sich das ein bisschen gewandelt und dann waren das eher so weltliche Lehrer ja teilweise und das ist halt auch
ein auf wann kannst du das festmachen mit den Jesuiten? War das also Kurfürsten und so weiter, das ist klar. Da war ja das alles erzkatholisch, aber bei den Kini, das waren dann doch eher weltlichere Ausbilder, oder?
Ich glaube, dass sie das so Ende. Ja, jetzt fragst du mich, ich bin natürlich kein Historiker nicht. Aber ich glaube, dass das Ende 18., Anfang 19. Jahrhundert sich da so draht hat. Wo man sich nicht mehr ganz sicher war, ob man den Einfluss der Jesuiten noch haben mag.
Ja gut, dann war dann natürlich mit der Einführung, dass wir Kini geworden sind, mit Ludwig dem Ersten, was labert die da?
Max den Ersten,
Josef, genau.
Genau.
Und der Säkularisation.
Ja, genau.
Genau, das hat es wahrscheinlich damit zu tun.
Ja, da hat es dann quasi einen, ja, ist es Bruch, aber es ist auf alle Fälle ein Richtungswechsel
gewesen. Ja, genau.
Dann hast du gesagt, aufs Gymnasium ist er gegangen, Zimmerer hat er gelernt.
Und dann ist er in die Schule gegangen, auf die Militärschule.
Und dann ist er auf die Militärschule gegangen. Und das fand ich sehr interessant. Der ist nämlich 1886 ist auf die Kriegsakademie in Minga gegangen.
Die es ja heute nicht mehr gibt.
Ja, man muss sich ja vorstellen. Es hat ja damals das Deutsche Reich gegeben, aber Bayern als Bundesland, eigentlich war ja Bayern in dem Sinne ein eigener Staat ja noch, zwar in das Deutsche Reich integriert.
Dann die eine eigene Armee, aber
eigene Armee
haben gehabt.
Mhm. Das war ja damals auch so, dass dann Bayern unterstellt war, die Preußen, also es war die Deutsche Reich unter preußischer Führung im Kriegsfalle, aber nichtsdestotrotz war das bayerische Militär doch getrennt
noch. Genau, also selbst organisiert.
Selbst organisiert.
Da war er einer von den Herren dann.
Er war dann später der Allerhöchste. Genau.
Feldmarschall.
Aber er ist mit 17 Jahren, und das finde ich so spannend, wenn du heute mal anschaust, wie alt du bist, wenn du mal fertig bist mit der Ausbildung. Er ist mit 17 Jahren ist er von der Kriegsakademie gekommen. Das heißt, da war der vorher auf dem Gymnasium in Schwabing, dann hat er Zimmerer gelernt und nur auf der Kriegsakademie, wo er so eine Art
Studium war. Hat er das nach der Schule erst gemacht?
Hat er es parallel gemacht, oder
wirklich? Ich glaube schon.
Vielleicht,
ich kann mir das nicht vorstellen.
Vielleicht auch parallel. Aber ich sage gerade, das ist das, was du bei uns, du bist mit 19 einmal mit dem Gymnasium fertig, wenn du Zimmerer leer machst, dann erst 3 Jahre drauf rechnen, genau. Und bist 22. Und wenn du dann noch auf eine Kriegsakademie gehst, oder wie es heißt, die Hochschule der Bundeswehr, dann bist du dann
irgendwo 4 Jahre wahrscheinlich.
Mitte 20 drinnen. Und also 10 Jahre älter, sagen wir mal, als wie er war.
Ja, das war schon ein Karrierist. Auf der anderen Seite muss man auch sagen...
Und die Ausbildungen haben nicht so lange gedauert.
Es war auch in der Schule, hat es glaube ich nicht so viel...
Klassen geben, gell?
Ja, und vielleicht nicht so viel unnützes Wissen.
Ach so.
Weil humanistisch ist klar, Latein, wenn du das einmal durch hast, dann Altgriechisch ist dabei gewesen. Aha. Und dann halt humanistisch Englisch war auch dabei.
Ach, Englisch hat der schon gehabt?
Ich glaube schon, weil die Engländer hat es ja damals schon gegeben, mit denen hat man sich ja unterhalten müssen. Ja.
Also sein Cousin ist ja der King George, gell? Mhm. King George der Fünfte.
Der Fünfte.
Mhm. Genau, mit dem wird er sich, meinst du, dass er sich auf Englisch mit dem unterhalten hat oder auf Deutsch?
Also wenn der King George jetzt Deutsch gelernt hat in der Schule, dann kann das sein, dass die sich gegenseitig vielleicht unterstützt haben.
Ja gut, das sind ja ursprünglich Deutsche. Die heiligen Windsors, die haben ja früher so anders geheißen. Sachsen, Coburg,
Gotha, ja, das stimmt. Genau. Aber halt nicht in Bayern, gell?
Wir nicht in Bayern?
Die kommen nicht aus Bayern.
Nein, die kommen nicht aus Bayern.
Das ist, glaube ich, alles Niedersachsen gewesen oder
ja, Sachsen. Das ist, du, der Adel außerhalb von Bayern, das ist nicht unser Kernkompetenz. Und weißt du, was wir für Glück haben? Dass die Wittelsbacher halt einfach seit 800 Jahren da sind, da tut man sich leicht.
Gell? Genau, da weiß, also man, da weiß man, wer die Erbfolge hat.
Ja, genau.
Da weiß
man wirklich Bescheid.
Ja, in meiner Familie.
Und da kommst jetzt du wieder. Was hat er jetzt noch, wie er dann in die Militärakademie abgeschlossen hat, und dann ist er ja ins Militär eingegangen, am Anfang als Leutnant. Und dann hat er ein paar Jahre später eine Reise gemacht. Da gibst jetzt du, die findest du immer so gut, was die Adligen für Reise gemacht haben.
Das, genau, die Grand Tour.
Grand Tour, haben sie aber nicht so genannt, gell?
In dem Fall war es ja keine Grand Tour, weil er ja seine Frau mitgenommen hat.
Ach, da war seine Frau dabei?
Genau, da hat er doch geheiratet.
Stimmt, weil der hat ja 1900 schon geheiratet. Das heißt, da war er 31.
Genau.
Und die Grand Tour war dann noch, glaube ich, gell? Die war 1900 irgendwas, die ersten 1900er Jahre, glaube ich.
Ja, wo er ein Buch geschrieben hat.
Oder ausgebracht, genau, über seine Reiseerinnerungen. Genau, also, aber sag mal, wo ist denn hingegangen?
Nach Asien.
Nach Asien?
Ganz, ganz früh nach Asien. Japan habe ich gelesen, China ist dabei. Und eigentlich so eine Weltreise, kann man sagen, weil über die Rückreise habe ich gelesen, hat er einfach über die USA gemacht.
Ach, da schau her, andersrum.
Ja, genau. Aha. Das kann jeder machen. Auf jeden Fall rausgebracht hat es 1906, das Bierchen. Mhm. Ich habe einmal geschaut, das kann man tatsächlich kaufen. Mhm. Habe ich gesehen in einem Antiquariat für 135 Euro zum heutigen Zeitpunkt.
Ah, das ist ein stolzer Preis fürs Originalbuch, oder?
Ich glaube, das ist ein Originalbuch. Ja. Habe ich keine gesehen, aber das war ja nicht Kernthema. Bloß, dass ich halt ein bisschen was zum Verzeihen habe.
Er hat das dann nochmal aktualisiert und hat es, weiß nicht, 10, 20 Jahre später nochmal aktualisiert, ausgebracht.
1923 war das.
Genau. Mhm. Er hat ja, was hat er dort drüben gemacht? Also offiziell hat er sich die Kulturen angeschaut und die Militärstrategien und so,
glaube ich, hat er so geschaut. Genau. Das ist interessant, dass die den dann reinschnuppern haben lassen. Mhm. Gell? Dass die da einfach gesagt haben, ja, wir machen wir das ja so und so, aber geschossen und Pfeil und Bogen hat es ja alle weiß schon gegeben.
Aber ich meine, wenn du mal anschaust, heute bist ja die Welt viel enger beieinander. Du, nach China um mich, da musst du kein König oder kein Königssohn sein, dass du um mich kommst. Das war früher schon deutlich schwieriger und die Welt ist ja enger beieinander. Heute, dass ein Militär aus Deutschland mit einem Militär aus China oder Japan redet, das gehört ja schon dazu. Aber damals, die müssen ja gesagt haben, jetzt kommt der Bayer daher, das ist ja super, dass der sich für uns interessiert. Das war doch eine Ehre, oder nicht?
Das kann sein, aber gleichzeitig haben sie wahrscheinlich auch beäugt. Ich meine, der ist ja dann auch, wenn man jetzt ein Klischee bedienen möchte, ein bisschen größer wird die.
Ja,
oder? Kann man so sagen?
Aber weißt du das? Also das jetzt halt, ich glaube, dass das entspannt war. Weißt du warum? Ich glaube nämlich...
Das Thema ist ja dasselbe, da kannst du über dasselbe reden.
Das ist dasselbe, die haben doch noch andere Waffen gehabt und wahrscheinlich andere Strategien, andere Kriegsführung.
Die haben aber vor allem eins, die haben ja nicht bloß eine andere Kriegsstrategie, die haben ja eine ganze Lebensstrategie, eine ganz andere.
Ah, das ist anders, andere Mentalität.
Genau.
Und ich glaube, dass das für die eben schön war, weil... Du hast dich nicht fürchten müssen, dass der Gegner irgendwas abschaut von dir. Weil 1900 und wie viel, 3 oder was er da war, die ersten 1900er Jahre, ja, da, die Deutschen gingen oder Bayern gingen nicht um mich und kämpfen gegen China oder Japan. Das war da, glaube ich, nicht so denkbar. Da hat es schon auch Schiffe und so und alles gegeben und Marine ist gekommen, aber so wie heute. Also wenn ein chinesischer Militär mit einem Deutschen redet, dann weiß er ganz genau, es könnte sein, dass wir aufeinander treffen, weil das die Distanzen möglich. Schnell
quasi leichter zu überbrücken
leichter sein. Zum überbrücken sein. Aber damals, als ob der Bayern mit seiner Kavallerie oder Infanterie da umrennt und selbst wenn es ein paar Schiffe sind, mit denen er umfährt, also...
Ja, meinst du, dass die von der Weltgeschichte, das kann man vielleicht auch mal, das war mal interessant, ob die, schau mal, wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, ja, wir haben da gibt es ja den großen chinesischen Krieg oder die Japaner haben da gegen die Chinesen gekämpft oder die Japaner haben gegen die Briten gekämpft und so weiter. Hat man sich da damals wirklich interessiert, was da in Bayern los ist? Oder war das einfach bloß für Europa interessant, weil die Bayern im Endeffekt immer so eine Mittelmacht waren zwischen den Habsburgern und den Franzosen?
Ich glaube bedingt. Ich habe das vielleicht jetzt zu leicht gesagt. Ich meine, man weiß ja, dass die Briten in China enden waren und da ganz schöne Sachen drüben haben. Es ist ja nicht so, dass da nie eine westliche Militärmacht enden gewesen ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er da ein bisschen entspannter gewesen ist, wenn da dabei wäre.
Ich glaube, dass die Chinesen auch sehr überrascht waren, dass das tatsächlich aus Europa jemanden gibt, der ein Bier mitbringt, was man trinken kann.
Hat er gehabt, oder was? Hat er mitgebracht, oder?
Naja, das ist jetzt blöd dahergeredet von mir, weil die Briten, da, die sind jetzt nicht für den Hopfensaft so bekannt.
Eher nein, für die Tee. Haben Tee und andere Sachen haben sie damals mitgebracht.
Genau. Und wenn jetzt der Bayer kommt mit seinem Bier, es ist einfach eine andere Liga der Völkerverständigung.
Okay. Mit einer halben Bier, da versteht man sich, gell?
Ja, boah. Jetzt müssen wir schauen, dass wir zurück zum Thema kommen.
Das ist ganz leicht. Wissen weitergegangen mit seiner militärischen Laufbahn?
Aufgestiegen ist er. Gefühlt quasi jedes Jahr irgendeine Beförderung.
Ja.
Und der war ja lang beim Militär, also bis er quasi ausgeschieden ist. Mit seinem Tod, kann man sagen.
Ja. Er ist am Anfang in die Artillerie Prinz Leopold, wie sagt man, eingestiegen. Nein, die sagen gedient, da hat er dann gedient, die nach seinem Onkel genannt worden ist und dann Prinz Leopold und der auch geführt hat. Später hat er es dann selber mal geführt, einige Jahre später, wie der Onkel dann aufgehört hat. Er hat dann einmal ein Infanterie-Leibregiment Kronprinz hat er geführt. Also er ist dann schon, wenn man sich die Jahreszahlen anschaut, die würde ich gar nicht alle sagen, aber ist nicht so, dass er nach ein, zwei Jahren gleich so aufgestiegen ist. Wenn man sich das anschaut, das sind schon 10 Jahre,
15 Jahre, 20 Jahre,
bis er mal die guten Führungspositionen gehabt hat. Also bis er mal das Infanterie-Leibregiment übernommen hat, da war er immerhin 13 Jahre schon dabei.
Ja, da muss man halt dann einmal schauen. Ich meine, der hat sich natürlich auch wirtschaftlich, der hat sich militärisch natürlich dann auch beweisen müssen.
Ja.
Durch Führungsposition, durch Verschieben von Truppen, von taktischen, sage ich mal, Manövern und so weiter. Das war alles nicht so einfach. Mhm. Also das ist eine lange Geschichte, da kann man viel, viel lesen. Ich weiß gar nicht, ob das für das heutige Thema so wichtig ist.
Was doch wichtig ist in dem Sinne, weil er so einen ganz einen großen Anteil seines Lebens, also wenn du jetzt einmal sagst, wenn du jetzt fragen darfst, was war denn vom Beruf?
Dann muss man sagen, eigentlich Soldat, oder?
Er war Militär, ja. Der ist, wie ich schon gesagt habe, 1886 in die Kriegsakademie eingetreten, nach der Kriegsakademie ins Militär eingetreten und ja, wann war es vorbei? 1918 mit dem Ersten Weltkrieg.
Ja, und dann hat er flüchten müssen.
Also der war über 30 Jahre, war der Militär, das ist ein, also ist ein Berufsleben. Und wahrscheinlich hätte er sogar noch weitergemacht, wenn nicht dann die Revolution gewesen war und die Monarchie abgesetzt worden war.
Ja, da ist sowieso
war.
Alles anders gewesen.
Er war dann General der Infanterie sogar und im Ersten Weltkrieg und dann ist er, wie soll ich das sagen, geadelt darf man jetzt da gar nicht sagen, aber der war ja, ist er
befördert.
Im Bayerischen, also er war im Heer, im Bayerischen Heer ist er bis ganz oben aufgestiegen und dann ist er General der Infanterie geworden, jetzt das waren General der Infanterie, dann noch Generalfeldmarschall. Auf alle Fälle ist er dann nicht bloß der Chef der Bayerischen, sondern dann ist er auch von den Preußischen einer von den obersten Heeresführer
worden. Ernannt worden, ja.
Genau. Und das war halt dann nochmal so, wow, dass ein Bayer nicht bloß das Bayerische Heer
aufführt. Sondern hat in Deutschland was zum Sagen.
Genau, er hat dann die 6. Armee geführt von Deutschland. Da ist er dann Richtung Frankreich um mich. Und da ist nur interessant zum Wissen, weil er doch ein guter Militär anscheinend war. Da sind sie auf Metz um, also Richtung Frankreich ist dann gegangen. Und dann hat seine oberste Heeresleitung hat gesagt, so, also jetzt ein geordneter Rückzug. Und dann hat er das als erstes gemacht, aber dann ist er durchgestoßen. Oder hat angegriffen, hat eigentlich den Befehl vielleicht als erstes ein bisschen ausgeführt. Er hat ihn wahrscheinlich nicht ausgeführt, aber ein bisschen ausgeführt. Und dann hat er gesagt, weißt du was, jetzt mache ich aber sofort den Gegenangriff. Und das war dann am Anfang gleich erfolgreich. Und dann hat er da so
eine taktische Überraschung quasi.
Da hat er was geschafft, der Rupprecht.
Wenn das allerdings dann nicht funktioniert, sowas, dann kann das auch nach hinten losgehen.
Ja, dann kriegst du natürlich eine auf und sonst du hier.
Ja, natürlich. Da hast du dann die letzten 30 Jahre umsonst dir einen Arsch aufgerissen, auf Deutsch. Gell?
Ja, aber das zeichnet auch gute Leute aus. Dass wenn sie eine Chance sehen, dann ergreifen sie es auch.
Genau, ein bisschen Mut gehört auch dazu.
Mut gehört dazu und Risiko, gell?
Ja,
aber gut. Hat er ganz gut gemacht. Und wieder, was ich habe es ihm, glaube ich, vorher schon mal gesagt, was ich so gut gefunden habe, dass er auf die Zivilbevölkerung geschaut hat. Also am Anfang war er so die ersten zwei, also der erste Weltkrieg war ja von 14 bis 18 und die ersten zwei Jahre hat er nur an einen Sieg geglaubt und dann hat er sich eigentlich eher für so einen Verständigungsfrieden eingesetzt.
Also diplomatische
Geschichten. Ja, hey, das geht hin und her, wir reimen uns gegenseitig auf, es gibt jeden Tag mehr der Tode und man sieht nicht, dass eine Seite jetzt die andere kriegerisch, militärisch überwindet. Und dann ist es um Rückzug gegangen. Und was ich eben so toll finde, dass er auf die Zivilbevölkerung geschaut hat, weil es war ja jetzt halt nicht von der Hand zu weisen, dass Armeen, wenn sie zurückgingen, dass sie dann die Zivilbevölkerung
sich rächen oder was,
verrot sind, Zerstörungen, Verwüstungen machen. Und da hat er geschaut, das so gut wie möglich einzudämmen.
Ja.
Und das finde ich gut, finde ich schön.
Ja, das lässt sich halt einfach nicht verhindern. Das ist ganz, ganz fürchterlich. Man möchte sich das gar nicht vorstellen und da in der heutigen Zeit kriegst du es ja einfach mit, was da halt alles passiert. Und Ski ist nicht.
Ja, also weil du gesagt hast, muss man drüber reden. Wenn du mir jetzt sagst, wenn wir jetzt über die Hölle von Verdun und so eine Sachen reden, die es da gegeben hat, also wirklich.
Nicht
en Detail. Da brauchen wir wirklich nicht drüber reden, das war ja furchtbar. Aber er an sich, was man so weiß, als Militär, war er ehrenhaft, war er gut. Und hat geschaut, dass er die Leute, ich meine, Krieg ist Krieg, aber hat geschaut, dass er die unschuldigen Leute oder die unbeteiligten Leute so gut wie möglich schont.
Verschont.
Das kann man sagen.
Ja, soweit er das halt im Griff gehabt hat. Der war ja recht weit oben und das da kommt der Bitt, der läuft nicht das mit und zeigt mir den Finger drauf, sagt, du pass mal auf, dann tust du mal die Finger weg.
Wenn einer mit einem Trupp von 100 Leuten sagt, so jetzt holen wir uns einmal in den Dorf, wir haben alle Hunger, holen wir uns in den Dorf einmal was zum Essen.
Im besten Fall haben sie bloß was zum Essen
geholt. Verhinderst nicht alle.
Ja, es ist schwierig. Ganz, ganz schwieriges Thema. Auf der anderen Seite, das war ja Privatmensch auch.
Ja, freilich war der Privatmensch.
Du hast ja vor lauter Kriegsgedanken hast du ganz vergessen, dass er geheiratet hat.
Nein, nicht seine Kriegsgedanken, aber ich habe gemerkt, dass du das Militärthema abschließen magst und darum habe ich das jetzt noch vollendet.
Naja, ich wollte es halt jetzt nicht so ausweiten, dass das halt für Leute, weißt du, wir haben ja ein Couleur an Zuhörern und die einen sagen, Militär interessiert mich voll und die anderen sagen, ich hätte es nicht ganz so rabiat.
Ja, nein. Es geht gerade um zum Zeigen, wer er war. Und er war ein anständiger Militär, was man heute weiß.
Und zielorientiert.
Und gut, ja.
Kann man sagen.
Aber du lust jetzt auf seine Frauen.
Ja, weil wir haben ja, du hast ja angekündigt, ein Leben mit Höhen und Tiefen. Und jetzt ist natürlich so.
Wir sind immer nur bei den Höhen, gell?
Ja, gut. Das ist beruflich war das natürlich eine absolute Höhe.
Ja.
Aber ich glaube, dass da auch Niederlagen natürlich auch gibt, private. In dieser ganzen Zeit gibt es allweise was.
Leben gibt es immer. Das Leben verläuft eine geradlinig nach oben. Natürlich gibt es zwischendrin Niederlagen. Aber die Tiefen hat er noch nicht erreicht. Da kommen wir erst noch. Das jetzt stimmt. Erzähl einmal mit seinen Frauen. Die erste Frau hat er mit 31 Jahren geheiratet.
Ja, genau. Also, das war die
Marie Gabriele.
Marie Gabriele, ich danke dir.
In Bayern?
In Bayern, genau. Mhm.
Also eine Wittelsbacher Verwandtschaft oder eine Linie.
Nebenlinie kann man
Nebenlinie
sagen.
Ja, Nebenlinie, glaube ich, passt. Ja. Mit der hat er wie viele Kinder gehabt?
5.
Und das Kinder- und Erwachsenenalter haben nur wie viel erreicht?
1. Tatsächlich, also wirklich in ganz, ganz kurzer Zeit. Und jetzt ist die gute Frau ist ja selber nicht so alt geworden.
Ja.
Die hat ja in einer Tour die Kinder verloren. Also das war ja ganz, ganz fürchterlich. Auch nochmal ganz, ganz kurz vom Tod. Einmal, das ist nicht schön, dass man das vielleicht auch zeitlich einordnen kann. Was mir besonders gut gefallen hat, das war ja eine Nichte von der Sissi.
Das war eine Nichte, Max, in Bayern. Eine Nichte war das.
Aha. Eine Nichte. Mhm. Genau. Und die haben auch in Possenhofen gewohnt, gell? Für alle, die Filme so kennen, und dieses Possenhofen ist ja quasi, wird ja immer wieder hochgejubelt und da hat die auch gewohnt und hat es scheinbar eine recht glückliche Kindheit gehabt.
Ach du, das ist ja schön, weil dann hat sie ja nicht weit weggert, oder hat ihr Ehemann ja nicht weit weggert gewohnt, der ist ja auch in Leutstetten
hat
er gewohnt.
Ist er aufgewachsen. Und in Lindau.
Und in Lindau waren sie auch oft, gell? Mhm. Genau, unten am Bodensee, ja. So, die Frau ist dann gestorben. Also der Albrecht war der einzige Sohn oder das einzige Kind, der wo das Erwachsenenalter erreicht hat. Und dann hat er nochmal geheiratet.
Jetzt bist du dran.
Ich bin dran.
Ja.
Mit 52 hat er nochmal geheiratet, nämlich die Antonia von Luxemburg.
Ah ja, das habe ich auch gelesen, Luxemburg.
Und mit der hat er wieder, also mit 52 Jahren hat er es geheiratet und dann sind 6 Kinder aus der Ehe rausgekommen und die sind aber alle erwachsen worden.
Ja.
Also da ist kein Kind frühzeitig gestorben.
Das ist traurig eigentlich, gell? Weil wenn man überlegt, so Pettenkofer hat schon lange gegeben, also was ist das? Warum sterben die einfach weg? Ist das die Familiennähe oder was ist das?
Also viel hat er mit, also Ich kann es heutzutage sagen, warum das Kinder, also bei uns in der westlichen Welt, woanders sterben sie alle noch mehr.
Ja, ja.
Weil wenn ein Kleinkind was feilt und du hast schnell medizinische Hilfe, dann überleben die das. Also beispielsweise an Fieber muss halt eigentlich kein Kind nicht mehr sterben bei uns da. Weil du gehst ins Krankenhaus und die senken das Fieber. Am Fieber stirbt keiner mehr. Aber wenn du das früher nicht senken hast können, das Fieber, ja, dann kann so ein kleines Kind am Fieber auch sterben.
Ah, rund um 1900.
Ja, heute hast du ja Medikamente dafür. Damals, weiß nicht, ob du da Medikamente gehabt hast. Da musst du halt da zu so wickeln und was weiß ich was zurückgreifen. Und weißt auch nicht, ob das alles da so gewusst ist. Das jetzt
aber noch, die haben ja keinen Bader mehr gehabt. Das waren ja wirklich Doktoren.
Naja.
Und außerdem trifft das nicht die ärmsten Leute, gell?
Ich weiß auch nicht. Aber mir ist es schon aufgefallen, dass, also die zwei Ehen sind 20 Jahre auseinander ungefähr, dass bei der ersten Ehe halt vier Kinder gleich gestorben sind und bei der zweiten Ehe sind alle durchgekommen, obwohl das die bloß 20 Jahre später war. Das ist mir schon aufgefallen.
Vielleicht ist da einfach von der Entwicklung wesentlich mehr gewesen schon.
Vielleicht.
Da ist ja auch viel passiert
in dem Zeitraum. Das kann sein, dass auf 10, 20 Jahre sich was verbessert. Kann sein, ja.
Ja. Ja, also es hat mich ein wenig getroffen.
Hat die getroffen,
ja. Ja, weil ich meine, vier, wenn in so kurzer Zeit sterben und dann natürlich die Frau selber auch.
Ja, man sagt immer, so ein Militär und so ein Adliger, der hat es da so leicht und alles, gell. Aber wenn du jetzt sagst, in dem Zeitraum, wo er seine junge Frau gehabt hat, dann sterben da vier kleine Kinder und dann muss er
sich konzentrieren auf seinen...
Genau, zuerst sterben die Kinder, dann muss er in den ersten Wald kriegen, bist auch weggegangen. Ja klar, der hat so seine militärische Karriere gemacht, aber du bist auch weg von daheim und ich weiß nicht, in dem Alter, wo er war, also so als junger Mo, da bist du ja noch eher mit 20 so, da sagst du oftmals, ah, super, komm ich aussehen, da denkst du vielleicht noch nicht an Schützengraben und wie schlimm dass das ist, aber er war ja, wie alt wird er da gewesen sein, Ende 40 oder was, wo es in den ersten Weltkrieg gegangen ist, da hast du die Sturm- und Drangphase schon hinter dir, da weißt du, was auf dich zukommt, glaube ich. Gell?
Das kann
und
sein,
da, ja. Da sagst du, ich mache das aus Pflicht und was weiß ich, aber nicht mehr, yeah, juhu, jetzt bin ich fort. Also von dem her...
du meinst, du gehst nochmal auf die Grand Tour?
Ja, das
so was.
Andere machen
das. Wann war das? Also ich weiß, dass er früh nach Italien auch gefahren ist, privat.
Da hat er die Malerei kennengelernt. Gell?
Genau, Renaissance hat ihn sehr interessiert.
Du hast jetzt schön auf ein angenehmes Thema begleitet. Ja. Er hat viel Beutel gesammelt, gell?
Genau, italienische Kunst.
Renaissance-Maler, hat er einiges eingekauft.
Er hat gegründet 1905 den Bayerischen Verein der Kunstfreunde.
Mhm. Genau.
Und da hat er halt viel auch kaufen können natürlich für die Pinakotheken und auch für die Residenz.
Mhm. Super. Hat er anscheinend auch ein gutes Händchen gehabt?
Wer kann, der kann.
Das muss man schon auch sagen, dass die Wittelsbacher in der Kunst ein gutes Händchen gehabt haben. Immer wieder mit den Gemälden, nicht bloß er, sondern auch sein Nachfolger, also der Heilige. Er war der letzte Kronprinz. Und ach so, übrigens, vielleicht so Schlauberger Wissen. Wie sagt man heute zu dem Hexen im Hause Wittelsbach? Schlauberger Wissen.
Der Kapo. Keine der Ahnung. Kapo.
Nein. Keine Ahnung. Der Chef des Hauses Wittelsbach.
Ja.
So sagen die einfach. Das ist der Chef des Hauses Wittelsbach.
Ah ja, ist er ja dann geworden.
Genau, dann stimmt. Wir dann, wie ist die Monarchie, was heißt abgeschafft? Ja doch, aber sie gibt es ja irgendwie noch, aber sie sind im Staatswesen an sich sind's abgeschafft. Also sie haben keine Staatsmacht mehr.
Ja, also das Königreich ist abgeschafft.
Oder so muss man sagen. Die Dynastie gibt es noch, ja. Aber die Monarchie im Sinne von Staatswesen gibt es dann nimmer nach dem Ersten Weltkrieg. Und von da an war er dann nur noch, also was heißt nur noch mal, aber hat er sich Chef des Hauses Wittelsbach genannt, gell?
Genau.
Weil er der oberste Wittelsbacher war.
Aber erst nach dem Tod von seinem Vater.
Genau, der 1921 gestorben ist.
Genau.
Mhm. Wie dann der erste Weltkrieg, wo klar war, jetzt ist er vorbei. Zu der Zeit war der Rupprecht in Brüssel und dann ist er unter einem Decknamen Alfred Landsberg, ist er dann wieder zurückgereist.
Über Amsterdam nach Berchtesgaden.
Über Amsterdam, ja genau. Und dann war ja die Frage, setzt man wieder Monarchie? Da ist er rundum gegangen dann, nach dem Ersten Weltkrieg.
Ja, der hatte ja alle Energie hat der aufgewendet, dass man da die Monarchie wieder auf... wie heißt das? Restauration nennt sich das.
Ja, aber er wollte das offiziell machen. Also es hat immer wieder Umstürzler gegeben, die wo gesagt haben, also jetzt packen wir es, jetzt hauen wir die Regierung aus und dann setzt man die wieder ein.
Ja, genau.
Das wollte er nicht. Er wollte offiziell, also erstens einmal, das Haus Wittelsbach hat nie abgedankt. Also die sind einfach abgesetzt worden, die haben aber nie abgedankt. Das ist bis heute noch nicht der Fall.
Das heißt, das lässt noch hoffen.
Es ist sicherlich irgendwann einmal eine Frage, die wo mal wieder hochkommen wird. Das wird so sein müssen. Also das ja, wird so kommen, natürlich. Und es hat verschiedene Überlegungen gegeben, doch wie sie es machen, ob Bayern quasi eine eigene, so eine normale gewählte Staatsregierung hat, also vom Volk gewählt, und er wird dann so eine Art Bund, wie heute Deutschland einen Bundespräsidenten hat, der hauptsächlich so repräsentative Aufgaben übernimmt. Andere wollten ja direkt wieder, dass er der Regierungschef wird. Hat es verschiedene Modelle gegeben, aber es hat sich nichts so Konkretes durchgesetzt, dass er ohne Umsturz, also was heißt Umsturz, aber dass er ohne gewaltsam jemanden zum Entheben über geordnetes Verfahren reinkommt, sowas hat er nicht gesehen und anders wollte er es nicht machen. Ja, nachdem das nicht geklappt hat, nach dem ersten Weltkrieg die Monarchie wieder zum Installieren, da ist ja allweil noch nicht Schluss gewesen mit den Versuchen.
Nein, da ist mit der Rauferei eigentlich erst richtig aufgegangen.
Ja,
wollte
dann,
ja andere Kini werden.
Ja, dann, was?
Naja, nicht Kini, aber halt Oberhaupt der...
Von Deutschland.
Von wahrscheinlich weltweit.
Ja, jetzt sprichst du den Nationalsozialismus an. Wie hat er sich den da verhalten? Und was wollten die von ihm?
Also die wollten die Monarchie nicht haben.
Genau.
Er selber hat, habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich war nicht dabei, hat er scheinbar auch in Gesprächen selber gesagt, also sowohl der Mann mit dem viereckerten Schnurrbart, dass er den Ruprecht nicht mag. Und der Ruprecht hat er diesen Herrn Adolf quasi auch dick gehabt wie nichts Zweites.
Ja.
Also insgesamt muss man sagen, die NS-Zeit, die haben es halt irgendwie überstanden.
Die haben mehrfach versucht, ihm dazu zum holen.
Genau, weil sie gesagt haben, ja, wir werden da helfen mit der Monarchie.
Genau, wieder. Selbst Monarchie haben sie ihm, obwohl das ja eigentlich gar nicht wollten, beziehungsweise die Obersten wollten es nicht. Die Bayerischen, die wollten schon natürlich manche die Monarchie wieder einführen. Aber da hat er sich immer gewehrt. Und er hat sich auch oft schriftlich an den Herrn, was du gesagt hast, gewandt. Und darum hat er nicht mengen. Der hat nicht selten eine Antwort gekriegt, aber er war mit vielen Sachen nicht zufrieden und das hat er dem geschrieben. Ich weiß nicht, ob er Widersacher sagen kann, aber er war eher ein Gegner. Was heißt eher? Er war ein Gegner, das ist auch dokumentiert.
Ja.
Und als dann 1944, es hat ja mehrere Attentate gegeben, aber als dann 1944 das vom Stauffenberg war,
hat er gesagt, der hat mir die Finger weggehalten.
Dann sind sie noch in Namen gesucht.
Ja.
Weil er halt auch mit Gruppen in Kontakt waren, die wo da dagegen gearbeitet haben.
Ja, freilich.
Und er selber ist dann noch davor gekommen. Teile von seiner Familie haben es gefangen genommen und ins Konzentrationslager.
Im Dachau waren sie ja.
Haben aber, das kann man sagen, den Krieg dann überlebt. Manche im Exil, also er war im Exil, seine Frau und, weiß nicht, ein, zwei Kinder oder was, wie viele da dabei waren, haben es in Italien geschnappt. In jedem Fall, sie haben überlebt, wenn auch nicht ganz leicht und eher in einer passiven Rolle und aufpassen, dass sie es nicht erwischen. Gell?
Schwierig.
Mhm.
Ich meine, wie soll man sagen, in der Vergangenheit hat es das ja damals bei den Wittelsbachern auch schon immer wieder mal gegeben, dass ins Exil verschwinden haben müssen für einige Jahre.
Das stimmt, ist schon länger her.
Bei den Kurfürsten, also länger her, 17. Jahrhundert.
Mhm. Es gibt der heilige Chef des Hauses Wittelsbach ist ja der Herzog Franz. Von ihm gibt es eine Biografie, die habe ich gelesen. Und der beschreibt auch, wie das damals im KZ war, tatsächlich.
Ich stelle mir das eher ungemütlich vor.
Sagen wir mal so, er sagt, sie haben nicht viel gehabt, aber es hat sehr viel Sympathie für die Wittelsbacher gegeben und dadurch sind die nur einigermaßen gut behandelt worden. Also die haben jetzt, wenn man so sagen mag, auch eine privilegierte Behandlung da drin gehabt, wenngleich sie jetzt nicht so viel gehabt haben. Also Essen und so, das war trotzdem auch nicht üppig, wie sie es gewohnt waren.
Ich gehe davon aus, dass das ein bisschen anders war.
Ja. Aber zumindest haben sie es überlebt, Gott sei Dank, Klopfer auf Holz. Und dann ist halt ein paar Jahre noch weitergegangen. er hat, es war nie so ganz vom Tisch mit der Monarchie, aber man muss jetzt ja sagen, der ist 1955 gestorben. Da war er ja schon 86 Jahre.
Ja, dann, also da reißt dann alle.
Wenn er mit Ende 70 geht, das ist schon nicht ganz leicht. Aber er war über viele Jahre, was man gelesen hat, gerade zwischen den Jahren, zwischen den zwei Weltkriegen, war er eine wichtige Identifikationsfigur für viele, weil er ein bisschen für das Verlässliche, für das Gute wohl gestanden ist. Seine Verdienste als Militär und er war einer von den letzten oder der letzte oberste oder von den oberen Führer, General, halt mir am Titel nicht fest, die
General aus dem
ersten Weltkrieg, Generalfeldmarschall war es, genau. Die wo aus dem ersten Weltkrieg noch gelebt haben.
Genau, also das war quasi die letzte Person. Jetzt aber, weil wir vorhin gesagt haben, dass die Wittelsbacher einfach so viel Geld haben,
ja.
Das haben die sich ja auch erstritten.
Ja.
Weil das war ja nach der Revolution war ja das nicht so einfach,
ja.
Dass die Gebäude und die Kunstwerke und die Ländereien und alles, was damit zusammenhängt, dass es wieder zurückkriegen. Weil das ist ja erstmal enteignet worden.
Genau, es ist viel enteignet worden und dann hat er, ich glaube 1923 war das, hat er sie, also jahrelang da anscheinend mit dem Staat hat er verhandelt, also weil es war nicht... Du sagst jetzt erstritten, also es ist ja darum gegangen, was gehört am Staat und was gehört halt der Privatkasse der Wittelsbacher.
Genau, Immobilien, und da hat es halt viele Interessenten gegeben und auch viele unterschiedliche Interessen.
Genau, und so. Nicht immer war es halt hundertprozentig klar, ist es mit Staatsgeldern gekauft worden oder ist es aus privaten Mitteln finanziert worden. In jedem Fall haben sie sich da dann geeinigt, dann ist dieser berühmte Wittelsbacher Ausgleichsfonds gemacht worden, da haben sie Gemälde reingemacht und einen Haufen Immobilien, auch Geld, Bargeld in dem Sinne. Und das war dazu da, um die Wittelsbacher Dynastie
am Laufen zu halten.
Genau, also, so das halt leben können. Genau, das heißt, die Erträge leben können.
Das sind halt viel so Kunstsachen. Also die Museen sind halt geöffnet worden, die Schlösser sind als Museen geöffnet worden, viele Kunstwerke werden ausgestellt und im Endeffekt, das kommt halt alles dem Ausgleichsfonds zugute. Allerdings werden natürlich dann auch diese ganzen Restaurationen, also diese Wiederherstellungs...
so Reparationszahlungen oder was?
Nein, nicht Reparationszahlungen, sondern wirklich Restauration von kaputten Gemälden oder von der Abnutzung halt. Wenn da 100.000 Leute durch eine Tür durchgehen, ist die irgendwann kaputt. So. Die Reparaturen, das meine ich.
Wer da draus zahlt.
Genau.
Und wenn wir jetzt halt am Ende, jetzt sind wir nämlich schon ziemlich am Ende angelangt, wenn man am Ende noch das soziale, menschliche Bild abrunden möchte vom Kronprinz Rupprecht, dann bringt man seine Stiftung noch hervor, nämlich die Kronprinz Rupprecht Stiftung für oder in Würzburg.
Genau, weil da war er ja auch und hat er gesehen, ui, nach dem Krieg ist so viel zusammengehaut worden.
Ja.
Da machen wir jetzt einen sozialen Wohnungsbau, dass da das Volk wieder erholt. Finde ich gut.
Die Stiftung gibt es wohl heute noch, diese Sozialsiedlungen. Der Verwalter ist jemand anders mittlerweile oder ist jemand beauftragt, glaube ich, so muss man sagen. Finde ich ein sehr, sehr humaner Gedanke, gut, das gemacht zu haben.
Genau. Ja. Dann, das ist schön, weil dass wir mit so einem Satz quasi schließen und nicht bloß die militärische Laufbahn als quasi die oberste Prämisse haben.
Nein, auf keinen Fall.
Dass man einfach die Menschen
aussieht. Auf keinen Fall. Da muss man sagen, er hat damit seine Sporen verdient und da war er auch gut. Darum muss man das erwähnt haben. Aber auch seine sozialen Ideale und dass er immer da gestanden ist und gesagt hat, ja, ich darf schon machen, die Monarchie. Also wenn ihr alle wollt, aber unter der Bedingung, dass das sauber abläuft.
Genau,
also,
ihr müsst ja mitmachen.
Finde ich, ist eine sehr ehrenwerte Position.
Absolut.
Absolut. Sigi, super. Du, hat viel Spaß gemacht. Mir hat es gefreut, den Kronprinz Rupprecht einmal ein bisschen genauer anzuschauen. Ich hoffe,
ja. Ja, das wird nicht der letzte gewesen sein.
Der letzte Kronprinz?
Der letzte Kronprinz? Nein. Also ich meine, das letzte Thema über die Wittelsbacher.
Das glaube ich auch nicht. Sigi, ich danke dir für den Ratsch. Mach's gut. Bis nächste Woche.
Für die Mani.
Habe dir. Liebe Zuhörer, das war schon wieder mit Bayern Absolut, zumindest für der Folge. Ja, da haben wir ja einen vielschichtigen und respektablen Wittelsbacher kennengelernt, der letzte Kronprinz von Bayern. Erfolgreich in seiner Karriere war in dem Fall die militärische, aber auch sozial und auf die normale Bevölkerung bedacht. Ich hoffe, dass euch die Folge gut gefallen hat, dass ihr nächsten Donnerstag wieder mit dabei seid. In der Zwischenzeit macht es gut und bleibt grübig.